Hallo, das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden Sonntag kostenlos unsere Hörbuchproduktionen. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran. Jetzt hörst du Tim Davis' Amberville. Gelesen von, du weißt schon, von mir. Übrigens, Tim Davis ist das Pseudonym eines schwedischen Autors, den außer seinem Lektor niemand kennt. Amberville ist sein erster Roman und er wurde gleich in 12 Sprachen übersetzt. Also, betritt mit mir den verrücktesten Tatort der Kriminalliteratur, von Stofftieren bevölkert. Also, viel Freude!
An einem späten Vormittag, Ende April, hämmerte jemand an die Wohnungstür von Erik Bär und Emma Kaninchen in der ziegelroten Uxbridge Street. Der Morgenregen hatte aufgehört, der Wind hatte sich gelegt und die Sonne schien wieder auf Mollison Town.
»Ruhe! Hört auf mit dem Gewummer!«
murmelte Erik Bär und zog sich die Decke über den Kopf. Aber die Decke war dünn und das Hämmern an der Tür echote schmerzhaft hinter seinen Schläfen. Es war unmöglich, wieder einzuschlafen. Gestern Abend war es in feuchtfröhlicher Runde spät geworden. Ein Abend, an dem anscheinend alle Stofftiere beschlossen hatten, auszugehen. Die Lokale in Lansheim waren rappelvoll gewesen. Entlang des schreiend lila Pfaffendorfer Tores wimmelte es von Tieren, die aus dem Konzerthaus kamen, und das Gedränge an den Bartheken der Clubs auf der senfgelben Krönkehagen war schlimmer als zur Hauptverkehrszeit auf der Norra Avenue. Säugetiere und Reptilien, Fische und Vögel, Fantasietiere und sogar das eine oder andere Insekt. Alle Arten Stofftiere drängten sich in Lansheim. »Mir nach!« rief Erik, als andere Tiere auf dem Gehweg seine Gruppe zu trennen drohten. Sie waren 5 gewesen. Wolle Frosch, Nikolaus Kater und ein Projektleiter der Werbeagentur Wolle und Wolle, dessen Namen Erik nicht kannte. Und neben Erik ging Philipp Pavian. Heute Abend stand Pavian im Mittelpunkt des Interesses. Er repräsentierte das Schuhunternehmen Dot. Mehrere Monate lang hatte die Firma eine Werbeagentur gesucht und Wolle und Wolle war auf dem besten Weg, den Pitch zu gewinnen. Jetzt fehlte nur noch der letzte kleine Schubs. Erik Bär war bereit zu schubsen. Er steuerte auf ein Lokal zu, das in der Nähe lag. Schon von Weitem sah er die grellen, gelben Buchstaben auf dem Neonschild. Bar und Grill zum Papagei. »Im Papagei«, sagte Erik zu Philipp Pavian, »da habe ich mich noch keine Sekunde gelangweilt.« In Wirklichkeit hatte er noch nie von diesem Lokal gehört und er würde es vermutlich auch nie wiederfinden. Aber die kursiven Neonbuchstaben erinnerten ihn an Art Deco, den Stil seiner Kindheit, und außerdem glichen sich die Restaurants hier oben sowieso wie ein Ei dem anderen.
»Hauptsache, es gibt keine dekadenten Weiber im Papagei.«
Pavian kicherte nervös.
»Ich bin seit mindestens 20 Jahren nicht mehr ausgegangen und möchte nicht gleich in eine Orgie geraten.«
Philipp Pavian trug einen grauen Anzug, ein weißes Hemd und einen dunkelblauen Schlips. Beim Essen hatte er erzählt, dass sein größtes Interesse Balanceberechnungen, Umsatzgeschwindigkeiten und den Muscheln galt, die er am Strand in Hillevi fand. Pavian hielt noch immer sein Portemonnaie in der Hand, während er neben Erik Bär herging. Er würde es den ganzen Abend wie eine Rettungsboje mit sich herumtragen. Jedem war vollkommen klar, dass Philipp Pavian nichts lieber wollte, als dekadente Weiber zu treffen.
»Orgien?« Erik Bär lachte. »Die gibt's vermutlich schon im Papagei. Leider.«
Philipp Pavian schauderte vor Erregung. Die Kanonade brutaler Schläge an die Wohnungstür nahm kein Ende. »Warum benutzen die nicht die Klingel wie jedes normale Stofftier?« Erik Bär drehte sich im Bett herum. Unter der Decke roch er seinen eigenen Atem. Martini und Wodka. Alter Martini und Wodka. Hatte er gestern geraucht? Er meinte es auf der Zunge zu schmecken. Als sie den Papagei verlassen hatten, weil es dort keine Weiber gegeben hatte, die für Pavians Geschmack dekadent genug waren, waren alle schon ziemlich betrunken gewesen. Sie landeten in einem Jazzclub. Ein finsteres Kellerloch, das sich eigentlich nicht in Lansheim befinden konnte, sondern eher oben in Turkey.
»Ich weiß, dass wir eigentlich nicht über den Job reden sollen«, sagte Erik Bär.
Er lallte schon ziemlich. Er und Pavian saßen einander gegenüber an einem kleinen runden Tisch in einer Ecke des Lokals. Das heißt, Erik hockte auf einem Stuhl, Pavian lag halb auf einem harten Sofa an der Wand. Ein Saxophon schrie von der Bühne und saß da etwa jemand auf Pavians Schoß? Es war so dunkel, dass man es nicht mit Sicherheit erkennen konnte.
»Ich weiß, dass wir nicht über den Job reden sollen, aber jetzt sind wir ja unter uns, oder? Haben Sie sich für Wolle und Wolle entschieden?«
»Am Dienstag«, sagte Pavian.
Jedenfalls meinte Erik, das verstanden zu haben.
»Dienstag?
Aber wir verlangen ein Dach«, sagte Pavian.
Vielleicht hatte er auch etwas anderes gesagt. Das Saxophon auf der Bühne wurde inzwischen von einer Trompete unterstützt und man konnte kaum noch sein eigenes Wort verstehen.
»Haben Sie da einen Panda auf dem Schoß?«, fragte Wolle Frosch.
Woher Wolle kam, wusste Erik nicht. Aber Pavian fühlte sich ertappt, sprang auf und fiel sofort rückwärts um. Und über ihn der Panda.
»Ich habe noch nie einen Panda berührt«, rief Pavian.
Da wusste Erik, dass Dot für Zuwachs auf dem Konto von Wolle und Wolle sorgen würde.
»Ich komme«,
schrie er. Erik warf die Decke ab und richtete sich auf. Das Schlafzimmer schwankte. Der Lärm an der Tür nahm zu. Er erinnerte sich dunkel, dass Emma vor fast einer Stunde gegangen war. Sie hatte im südlichen Teil Embervilles, in der Nähe vom Swarwick Park, ein Atelier gemietet. Dort arbeitete sie, solange die Sonne im Osten stand. Deswegen ging sie gern früh am Morgen los. Erik war langsamer, auch ohne Kater. »Genauer«, sagte er.
»Eitler«, sagte sie.
Er stand auf und zog Unterhose und Hemd an, die auf dem Fußboden vor dem Bett lagen. Dieselben Sachen, die er gestern getragen hatte. Sie stanken nach Schweiß, Rauch und altem Rausch. Seufzend schleppte er sich ins Esszimmer. Im Schlafzimmer war das Rollo heruntergezogen, aber durch die Fenster im Wohnzimmer strahlte die Sonne vom blauen Himmel. Eriks Stoffnasenlöcher blähten sich und unbewusst richtete er seine kleinen runden Ohren auf. Er wagte nicht einmal zu raten, wer das da an der Tür sein mochte. Ungebetene Gäste hatte er selten. Er runzelte seine Augenbrauen aus Kreuzstickerei und griff sich an den schmerzenden Kopf. Gleichzeitig blitzte es erwartungsvoll in seinen kleinen Knopfaugen auf. Das Leben bot Erik Bär oft angenehme Überraschungen. In dem Augenblick, als das Klopfen wieder anfing, kam er in den Flur. Und jetzt hatte der auf der anderen Türseite die Geduld verloren. Die Scharniere knirschten beängstigend. Es bestand kein Zweifel. Hinter dem Gehämmer steckte Kraft. Erik zögerte und blieb vor einem kleinen rosa Samtsofa stehen, das Emma Kaninchen vor gut einem Jahr auf einer Auktion erstanden hatte. Vielleicht war es ratsamer, nicht zu öffnen? Plötzlich hatte Erik das Gefühl, dass er gar nicht wissen wollte, wer vor der Tür stand. Mit einem lautlosen Seufzer ließ er sich auf das Sofa sinken. Draußen wurde es still. Im nächsten Moment flog die Wohnungstür in die Diele. Der Krach war laut und deutlich. Ihm folgte ein unangenehmes Knirschen, und in einer Wolke von Holzsplittern und Putz zeichneten sich undeutlich die Konturen eines kleinen Vogels ab, der vorsichtig über den Schuttberg auf dem Fußboden stieg. Hinter dem Vogel türmten sich zwei breite Gestalten auf. Nikolas Taube und seine Gorillas statteten Erik Bär einen Besuch ab.
»Erik, mein Freund«,
sagte Taube mit seiner piepsigen, eintönigen Stimme, als sich die Staubwolke gelegt hatte.
»Ich komme wohl in einem unpassenden Moment, wie ich sehe.«
Er zeigte auf Eriks nackte Beine. Taube trug einen tadellosen zweireihigen Sakko und einen rosa Seidenschal um den Hals. Als die Wohnungstür in die Diele gekracht war, war Erik vom Sofa aufgesprungen und stand jetzt in einer Art Hab-Acht-Haltung da. Er sah auf seine Unterhose hinunter. Sein Herz hämmerte heftig, aber er war viel zu geschockt, um Angst oder Wut zu empfinden.
»Ich«, begann er.
»Keine Gefahr«,
versicherte Taube und ging einfach an Erik vorbei ins Wohnzimmer. Die beiden Gorillas blieben in dem Loch in der Wand stehen und versperrten Erik den Fluchtweg. An den einen Gorilla, der knallrot war, erinnerte er sich vage aus einer fernen Vergangenheit. Für einen Affen war das doch eine sehr ungewöhnliche Farbe. Im Wohnzimmer hatte es sich Taube bereits auf einem Sessel bequem gemacht. Erik ließ sich wachsam auf dem Sofa nieder. Obwohl fast alle Stofftiere in Mollison Town gleich groß waren, wirkten manche niedlicher und andere nicht so niedlich. Taube gehörte zur ersten Kategorie, die Gorillas zur zweiten.
»Lange nicht gesehen«, sagte Erik. »Wirklich? Allzu lange«, antwortete Taube. »Allzu lange, mein Freund. Aber das liegt nicht an mir. Du hast immer gewusst, wo du mich findest.«
»Das stimmt, ja. Nikolas Taubes Nest hatte sich immer im Casino Monokowski befunden. Es wurde behauptet, dass er sein behagliches Büro, von wo aus er das Casino durch getönte Fenster überblicken konnte, selten oder nie verließ. Erik wusste, dass das Gemälde links vom Schreibtisch, ein Pferd in Kampfausrüstung, die Tür zu Taubes Privatwohnung war. Von dort aus unternahm er seine Abstecher in die Umgebung, eine Notwendigkeit, um das Machtgefüge im Gleichgewicht zu halten. Der Vogel war eins der gefährlichsten Tiere in Emberville. Er kontrollierte direkt oder indirekt einen Großteil des organisierten Verbrechens in diesem Stadtteil.
»Erwiesenermaßen«, antwortete Erik und versuchte, seine Stimme unbeschwert klingen zu lassen, »weißt du auch, wo du mich findest?«
»Man kümmert sich um seine Freunde«, sagte Taube. »Und ich muss natürlich zu deinen Erfolgen gratulieren.«
Erik nickte lächelnd, spürte aber, wie ihm eine Gänsehaut über den Rücken lief. Er wusste nicht, worauf Taube hinaus wollte. Erik Bär stand mitten im Leben und war der Ansicht, dass er Grund hatte, auf vieles stolz zu sein. Vermutlich hatte Taube etwas über Wolle und Wolle gelesen. Seit Erik einen Chefposten bei Wolle Frosch und Wolle Hase bekommen hatte, hatte einiges über ihn in der Presse gestanden.
»Danke«, sagte er.
»Schön habt ihr's hier«,
fuhr Nikolas Taube fort. Aus dem Flur ertönte Getöse. Nicht ganz so ohrenbetäubend wie beim Einschlagen der Tür, aber es waren Geräusche ähnlicher Art. Erik drehte sich um und sah, wie die Affen Feuerholz aus dem schönen rosa Sofa machten.
»Emma«, dachte er, und Panik kroch aus seinem Magen in seine Kehle. »Emma, sie wird am Boden zerstört sein. Warum?«
Erik versuchte weiterhin gelassen zu wirken. Sein Rücken war mit Schweiß bedeckt, aber das konnte auch vom Kater kommen. Er wollte nicht als Materialist dastehen, doch das rosa Sofa war nicht gerade umsonst zu haben gewesen. Und Emma würde das alles nie verstehen. Sie wusste nichts von Eriks Jugendjahren. Er hatte sich nicht getraut, ihr zu erzählen, dass er einmal für Nikolas Taube gearbeitet hatte. Bei anderen hatte er schon hier und da ein Wort über seine Vergangenheit fallen lassen, da er fand, dass sie ihn interessanter machte. Aber Emma ließ sich nicht so leicht beeindrucken. Die Gorillas hatten ihre Arbeit im Flur erledigt. Mit energischen Schritten gingen sie durch das Wohnzimmer ins Esszimmer und machten sich dort über die Möbel her, den Tisch und die Stühle.
»Hoffentlich sehen sie den Kristallleuchter nicht«, dachte Erik.
Er war die Kopie eines Stücks aus dem 18. Jahrhundert, signiert von de Clos, wovon es nur 4 Exemplare gab. In der nächsten Sekunde zersplitterten hunderte von Kristallprismen auf dem Parkettboden.
»Erik, du kennst mich«, sagte Taube und ordnete seinen Schal. »Ich rede nicht lange um den heißen Brei herum. Ich rede Klartext. Ich stehe auf der Todesliste.«
»Der Todesliste?« wiederholte Erik wie ein Idiot.
»Es ist wahr«,
Taube nickte, ohne zu zögern.
»Aber«, sagte Erik, zweifelnd, ob Taube nicht doch einen Witz machte, »bist du ganz sicher, dass so etwas existiert wie eine, ich meine, ich weiß, dass es...«
Er brach ab.
»Ist das von Bedeutung?«
fragte Taube gelangweilt. Das Gerücht über die Existenz einer Todesliste hatte Erik Bär schon seit der Vorschule gehört. Als Erwachsener konnte er sich jedoch nicht mehr vorstellen, dass tatsächlich eine derartige Liste existierte.
»Die Chauffeure,
arbeiteten nach Prinzipien, die nur sie selbst kannten. Und so waren natürlich Spekulationen entstanden. Die Chauffeure in ihren roten Pickups holten alte Stofftiere ab. Die Fadenscheinigen und die Müden, wie es hieß. Wohin sie gebracht wurden, wusste niemand. Sie verschwanden einfach und wurden nie mehr gesehen. Kein Wunder, dass die Chauffeure gefürchtet waren. Kein Wunder, dass man wünschte, es gäbe irgendeine Liste, irgendetwas, das die nächtlichen Fahrten weniger zufällig erscheinen ließ. In diesem Zusammenhang wurde vom Umweltministerium gemunkelt, dass die Verantwortung sowohl für städtische Transporte wie für die sogenannte Kinderliste trug. Doch dass jemand im Ministerium den Auftrag hatte, Stofftiere zum Tode zu verurteilen, erschien sehr unwahrscheinlich. »Eine gewisse Bedeutung hat es wohl?«, fragte Erik vorsichtig. Er wollte nicht Richtung Esszimmer schielen. Was er hörte, reichte aus, um zu ahnen, was da vor sich ging.
»Wenn es keine Todesliste gibt, kannst du doch auch nicht darauf...«
»Das«, unterbrach Taube ihn, »ist eine hypothetische Überlegung, die mich nicht interessiert. Ich bin nur aus einem einzigen Grund gekommen. Ich will, dass du die Liste auftreibst und meinen Namen streichst.«
Die Stille, die folgte, währte nur einen Augenblick. Die Gorillas im Esszimmer hatten allerhand mit den Stühlen zu tun, die stabiler waren, als sie wirkten.
»Warum ausgerechnet ich?«
»Du schuldest mir noch ein paar Gefälligkeiten«,
erinnerte ihn Taube.
»Mindestens ein paar.«
»Aber das ist doch schon 100 Jahre her.«
»Eben. Das bringt Zinsen. Du hast schlechte Karten.«
Taube lächelte höhnisch, wurde aber gleich wieder grimmig. Rasche Stimmungswechsel waren seine Spezialität.
»Ehrlich gesagt, Erik, du bist genau der Richtige. Im Hinblick darauf, dass deine Mutter...«
Es war eine Tatsache, dass Edda Nashorn, Chefin des Umweltministeriums, dem wichtigsten der drei Ministerien in Mollison Town, Erik Bär im Lauf der Jahre mehrere vertrauliche Aufträge zugeschanzt hatte. In diesem Augenblick hätte er sie gern alle zurückgegeben, hätte er damit dieses Gespräch ungeschehen machen können.
»Herr Taube«, sagte Erik, »ich kann dafür garantieren, dass weder das Umweltministerium noch meine Mutter da sitzen und irgendwelche Todeslisten erstellen, die...«
»Ist ja gut. Ist ja schon gut.«
Taube wedelte die Einwände beiseite.
»Wie du vorgehst, ist mir egal. Je weniger ich weiß, umso besser. Ich würde dich gern auf eine Spur ansetzen, aber der Kater, der behauptet hat, er wisse, dass mein Name auf der Liste steht, ist leider verschwunden. Ich nehme also an, du kannst an jedem beliebigen Punkt anfangen.«
»Aber ich...«
Nikolas Taube schnitt ihm den Satz ab, indem er sich erhob. Ein gewaltiger Krach ertönte. Erik vermutete, dass die Vitrine mit den Kristallgläsern hatte dran glauben müssen.
»Jetzt gehen wir«,
rief Taube. Im Esszimmer wurde es augenblicklich still und die beiden Affen kamen angetrottet. Taube machte einige Schritte in den Flur, dann fiel ihm noch etwas ein und er drehte sich um.
»Eigentlich ist es ziemlich einfach.«
Kalt sah er Erik Bär an, der noch immer auf dem Sofa saß.
»Wenn die Chauffeure mich holen, dann holen meine Gorillas deine geliebte Emma Kaninchen und reißen sie in Stücke.«
Taube wartete nicht die Wirkung seiner Drohung ab. Er ging den Gorillas voran durch den Flur. Erik war unfähig, sich vom Fleck zu rühren.
»Viel Glück«,
rief eine piepsige Stimme aus dem Treppenhaus. Erik verbrachte den Tag damit, wieder Ordnung in der Uxbridge Street herzustellen. Er und Emma lebten in einer richtigen Paradewohnung im 2. Stock eines der älteren blauen, denkmalgeschützten Häuser von Emberville. Eigentlich war es unverantwortlich, dass er sich im Emberville seiner Kindheit niedergelassen hatte. Er hätte es wie seine kreativen Freunde machen sollen und sich in einem der etwas weniger anspruchsvollen, aber genauso teuren, multikulturellen Viertel im nördlichen Torquay einkaufen. Oder, besser noch, ein renoviertes Loft in York. Das hätte zu seinem Image, Rebell des Geschäftslebens mit mystischer Vergangenheit, gepasst. Von seinem 15. bis zum 19. Lebensjahr hatte Erik Bär im Casino Monukowski gehaust, einem der illegalen Etablissements in Emberville, wie es sie auch in anderen Stadtteilen gab. Er schlief, wo es Platz gab, in einem Bett oder unter einem Tisch, auf einer Couch oder einer Toilette. In der Beziehung war er nicht wählerisch. Häufig hatten ihn Drogen angenehm eingelullt. Er hätte auf einem Roulette-Tisch einschlafen können. Seine wenigen Habseligkeiten passten in einen Plastikbeutel, den er in einem Schrank im Umkleideraum des Personals verwahrte. Den Schlüssel zu dem Schrank trug sein bester Freund Sam Gazelle in seiner Westentasche mit sich herum. Erik benutzte den Schrank so selten, dass er zeitweilig vergaß, was darin war. Zu jener Zeit lebte Erik nach den Regeln von Nicolas Taube. Daran wurde er ständig erinnert. Die Jobs, die er bekam, hatten unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Die Aufträge erteilte nie Taube persönlich, aber es bestand kein Zweifel darüber, wer hier das Sagen hatte. Manchmal erledigte er Botengänge. Trug versiegelte Kuverts, die Geldscheinbündel oder Päckchen mit Drogen enthielten, so dick mit Klebeband umwickelt, dass es scharfer Scheren oder Messer bedurfte, um sie zu öffnen, vom einen Ende des Casinos an das andere. Aber ebenso gut konnte es darum gehen, mit Sam, den Freiern vor den Zimmern der Huren, Geld abzuluxen. Oder, wenn zu viele krank waren, sich als Tischabräumer den Rücken krumm zu rackern. Manchmal erledigte er unangenehme Sachen. Musste selbst in den Freierräumen arbeiten oder Schmiere stehen, wenn die Gorillas ihre Spezialaufträge erledigten. Im Ausgleich dazu hatte er an den Spieltischen fast unbegrenzten Kredit und bekam Essen und ein Dach über dem Kopf. Der junge Erik Bär beklagte sich nicht. Aber mit jedem neuen Chip, den er sich bei der Bank des Casinos holte, und mit jeder weißen Pille, die er in einer Bar mit Schnaps runterspülte, kam er dem traurigen Abgang, für den er prädestiniert schien, einen Schritt näher. Wenn nicht Emma Kaninchen aufgetaucht wäre, hätte der rote Pickup Erik Bär noch vor seinem 20. Geburtstag abgeholt. Als er sie das erste Mal sah, stand sie an einem Fenster mit Ausblick auf das Meer. In ihrem Lächeln lag eine Herausforderung, der er nicht widerstehen konnte. Sie war ganz in Weiß gekleidet. Ein Bild, wie von einem Werbefachmann komponiert. Als hätte er selbst sie erfunden. Es heißt, dass Liebe alles besiegt. Das stimmt. Seit jenem Tag und von da an jedem weiteren Tag in seinem Leben hatte Erik Bär Emma mit Schmerz, Vertrauen, Leidenschaft und einer selbstzerstörerischen Rastlosigkeit geliebt, die er nicht kontrollieren konnte. Wenn sie Erfolg hatte, kannte sein Glück keine Grenzen. Wenn es für sie nicht gut lief, litt er Qualen. Das gefiel ihr nicht. Sie schimpfte mit ihm und beschuldigte ihn, ihre Gefühle zu übernehmen. Sie sagte, er ersticke sie, er radiere die Grenzen zwischen ihrer beider Leben aus. Sie sagte, auf diese Art zeige man seine Liebe nicht. Wenn es ihm möglich gewesen wäre, hätte er sie gern auf andere Art geliebt. Aber wenn es um Emma ging, setzte sein Verstand aus. Er reagierte wie ein kleines Kind, instinktiv und ohne nachzudenken. So war es immer gewesen, so würde es immer bleiben. Während Erik Bär die Spuren der Zerstörung auffegte und sich einleuchtende Erklärungen überlegte, warum die Flur- und Esszimmermöbel verschwunden waren, um Zeit zu gewinnen, erwog er zu behaupten, er habe die Flurmöbel an einen Werbefotografen verliehen und die Esszimmermöbel zum Aufpolieren weggebracht, wurde ihm klar, dass er keine Alternative hatte. Ihm blieb keine andere Wahl, als herauszufinden, ob es eine Todesliste gab und, wenn das der Fall war, Taubes Namen zu streichen. Er wusste nicht, wie viel Zeit ihm blieb, doch er nahm an, dass Eile geboten war. Aber allein würde er es nicht schaffen. An diesem Apriltag im Leben des mittelalten Bären kehrten seine Gedanken noch einmal zu dem Bohem-Dasein seiner Jugend zurück. Keiner der bequemen Projektleiter, Werbefilmregisseure oder verwöhnten Marketingdirektoren, mit denen er sich nunmehr schmückte, konnte ihm bei dem Auftrag von Nicolas Taube helfen. Ihm blieb nichts anderes übrig, als die alte Gang zusammenzutrommeln. Das Grand Divino war ein Paradies für denjenigen, der es sich leisten konnte, geldlos zu werden. Mode, Delikatessen, Wohnaccessoires oder Kulturangebote, Im Grand Divino gab es fast alles. Der Überfluss wurde in einem großartigen Milieu aus Marmor, Samt, Eiche und Glasfeil geboten. Man hatte ein Kaufhaus geschaffen, das einladend und licht war, das Gebäude lachsrosa, das mächtige Entree vom Vormittagswetter bis zum Abendwetter geöffnet. Als Erik Beer das Glas- und Spiegelmeer der Parfumtresen betrat, war er einer der ersten Kunden des Tages. Die Düfte verwirrten ihn wie üblich. Berauscht von Lavendel und Moschus blieb er eine Weile lang stehen und tagträumte von Emma Kaninchen. Er lag mit ihr im hohen grünen Gras unter einem Sommerhimmel, umarmte sie und sagte Dinge, die man nur zu seiner Liebsten sagt. Er ließ sich gewissermaßen von seinen eigenen Slogans täuschen. Giselle, ein Duft nach Frühling. Oder Nummer 3 von Max Ukelei, Liebesträume. Er mochte Parfum und hatte mit vielen der großen Produzenten zusammengearbeitet. Er hatte sich auch mit Produkten befasst, die er nicht mochte, aber eigentlich machte das keinen großen Unterschied. Wichtig war der Erfolg. Ihm war klar, dass das kein charmanter Charakterzug war, und er versuchte, ihn zu bemänteln, so gut er konnte. Aber er war kein guter Lügner. Emma hatte ihn immer durchschaut. Was er ihr gestern Abend zu den Möbeln erzählt hatte, hatte sie ihm auch nicht abgenommen. Um des lieben Friedens willen hatte sie zunächst all seine Erfindungen hingenommen, ihn heute Morgen aber zur Rede gestellt. Das kapierte doch jedes Kind, dass er gelogen hatte. Erik parierte so gut er konnte. In die Enge getrieben beschloss er trotzdem nicht, die Wahrheit zu sagen. Sie würde nichts besser machen. Erik Beer begann, durch den Mund zu atmen. So konnte er die verführerischen Düfte der Parfümerie ignorieren und war wieder handlungsfähig. Mit energischen Schritten ging er zur Rolltreppe und fuhr in den 3. Stock hinauf. Im Grand Divino gab es natürlich auch Aufzüge, aber er vergaß immer, wo sie sich befanden. Die Rolltreppen aus Glas, Plastik und Plexiglas erbaut, bildeten das Rückgrat des Kaufhauses. Ihre komplizierte Maschinerie wurde im gläsernen Kubus im Untergeschoss zur Schau gestellt, und ähnlich Ewigkeitsmaschinen hielt sie die Kauflust von morgens bis abends in Gang. Sich langsam zum Himmelszelt des Kaufhauses tragen zu lassen, an dem kleine Lampensterne auf dunkelblauem Hintergrund glitzerten, verlieh einem ein göttliches Gefühl. Danach kam man sich kleinlich vor, wenn man die Ohren anlegte, nur weil man für ein paar Stiefel einige Tausender berappen sollte. Im 3. Stock, rechts von den Betten und Bettbezügen, war die Abteilung für Nähzubehör. Und in der hintersten Ecke, neben Stricknadeln und Garn, saß der massige Tom-Tom Krähe auf einem Schemel. Er bot einen seltsamen Anblick. Gebeugt hockte er hinter einem langen weißen Tisch und sortierte Nähnadeln nach der Größe des Nadelöhrs. Für diese Puzzlearbeit benutzte er die äußersten langen Federn seiner Fingerknochen. Nicht zuletzt dank des roten Flecks unter seinem Schnabel, vermutlich ein Fabrikationsfehler, erkannte Erik seinen Freund wieder. Tom-Tom war so groß, dass der Tisch vor ihm wirkte, als gehörte er in einen Kindergarten. In der Abteilung gab es 2 weitere Verkaufskräfte, 2 in die Jahre gekommene Säue, die Erik zunächst nicht bemerkte. Die eine stand bescheiden in Tom-Toms Nähe und faltete geblümte Stoffe, die andere bügelte Schürzen, die an der Kasse um 20% heruntergesetzt angeboten wurden. In der Abteilung herrschte absolute Stille. Erik Beer blieb in angemessenem Abstand im Schutz eines Stockbettes stehen und sammelte Mut. Es war fast unvorstellbar, dass der langsame Nadelsortierer derselbe Vogel war, den er einmal gekannt hatte. Vor 20 Jahren hatte Krähe mit Leichtigkeit einen und auch 2 Ziegelsteine zwischen den Flügeln zerbrechen können. Zu der Zeit hatte Erik viele Male über jene armen Tölpel gelacht, die Tom-Tom aus Versehen störten, wenn er in Gedanken versunken dasaß. Eine sinnlosere Art, seinen Arm abgerissen zu bekommen, war unvorstellbar. Häufig war Tom-Tom Krähe netter als die meisten. Aber manchmal rastete er aus und bekam einen Wahnsinnsanfall, den er nicht kontrollieren konnte. Und jetzt? Konnte man immer noch mit seiner Loyalität rechnen? Erik machte ein paar vorsichtige Schritte in die Abteilung für Nähzubehör hinein und vermied es sorgfältig, der bügelnden Sau in die Quere zu kommen. Als er an den Stickereien vorbeiging, schaute Krähe von seinen Nadeln auf. Im Bruchteil von Sekunden blitzte eine erstaunte Unruhe in seinen kleinen schwarzen Augen auf. Langsam schob er die Nadeln von sich und stand auf.
»Verdammt! So eine Überraschung!«
rief er aus und stürmte auf Erik zu, umarmte ihn und hob ihn hoch. Erik musste lachen. Vor allem aus Erleichterung, aber auch, weil er sich vorstellte, wie albern die Szene vermutlich wirkte. Nachdem die Freunde ein paar Sätze ausgetauscht hatten, wie alte Freunde sie eben austauschen, setzte TomTom sich auf den Schemel und nahm seine Sortiererei wieder auf. Erik lehnte sich gegen den Tisch und schaute ihm eine Weile zu.
»Wie bist du verdammt nochmal hier gelandet?« fragte er schließlich.
Der Fluch war plumpe Anwiderung. Erik fluchte nunmehr so selten, dass sich jeder Versuch falsch anhörte.
»Wie meinst du das?«
fragte Krähe zurück.
»Ja, also...«
Eriks Stimme klang schon nicht mehr ganz so sicher. »Wie bist du hier zwischen Strickzeug und Stickzeug und Säuen gelandet?«
»Josephine und Nadine«, TomTom lächelte. »Die sind verdammt spitze. Sie helfen mir bei den Stickereien. Ich mache mir einen großen Wandbehang fürs Schlafzimmer. Es soll eine Fantasielandschaft werden. Wenn du bis Mittag bleibst, kann ich ihn dir zeigen. Irgendwo habe ich die Skizzen,
TomTom schaute sich suchend um. Wo waren nur seine Skizzen?
»Ehrlich gesagt, wollte ich dich vom Kantinenessen befreien.
Für immer«, sagte Erik.
»Kann über das Essen nicht klagen«, sagte TomTom. »Die Kantine ist im Keller. Heute gibt es Gemüsesuppe. Klingt vielleicht nicht besonders toll, aber sie ist besser, als man glauben sollte.«
»Ich dachte, wir könnten zusammen ein Ding drehen«, sagte Erik.
»Du, Sam, Schlange und ich.« »Ein Ding?« wiederholte TomTom.
Sein Tonfall war schwer zu deuten.
»Wir alle vier?«
Erik nickte wieder.
»Schlange macht bestimmt nicht mit«, sagte Krähe. »Ich habe ihn vor einigen Jahren getroffen, hier im Kaufhaus. Er hat so getan, als würde er mich nicht kennen. Erst habe ich gedacht, das sollte nur ein blöder Witz sein. Ich habe geglaubt, ich habe ihn mehrere Male angerufen. Aber er hat sich nie gemeldet.«
»Schlange macht mit«, versicherte Erik.
»Garantierst du das?«
»Ich garantiere es.«
»Da bin ich aber platt«,
sagte TomTom und versank in Gedanken.
»Finanziell hast du für den Rest deines Lebens ausgesorgt«,
fügte Erik hinzu, ohne die geringste Ahnung zu haben, wie er dieses Versprechen einlösen sollte.
»Wirklich?«
»Ich schwöre.«
»Und wenn's schief geht?«
»Das geht nicht schief«,
behauptete Erik.
Krähe nickte, als wäre etwas Tiefsinniges gesagt worden, und versank wieder in Gedanken.
Als Erik zu zweifeln begann, ob TomTom sich überhaupt an das erinnerte, woran er dachte, erhob sich dieser mit einer langsamen Bewegung, nicht zögernd, aber auch nicht aggressiv.
»Na denn«,
sagte er,
»gehen wir.«
»Gut«,
antwortete Erik, ohne zu zeigen, wie überrascht er war. TomTom nahm die Schürze ab, die alle Angestellten in der Abteilung für Nähzubehör tragen mussten. Er faltete sie ordentlich zusammen und legte sie neben die Nadeln.
»Nadine«,
rief er der Sau in der Nähe zu,
»jetzt musst du die Nadeln sortieren. Ich höre auf.«
Nadine sah verwirrt aus, musste sich aber schnell gefangen geben, denn als Erik und TomTom die Rolltreppe im dritten Stock erreichten, wurde ihnen der Weg von einem finsteren Walross versperrt. Es war der Abteilungsleiter. Er starrte Krähe mit seinen grauen Augen an und fragte, was eigentlich los sei.
»Ich höre jetzt auf«, antwortete TomTom freundlich.
»Das glaube ich nicht«,
fauchte das Walross.
»Man kann doch nicht einfach von seinem Arbeitsplatz abhauen. Es gibt so etwas wie eine Kündigungsfrist. Es gibt etwas, das man Verantwortung nennt.«
Über so viel Aufgeblasenheit verzogen Erik und TomTom nur die Gesichter. Ihre Erinnerung an die Abenteuer ihrer Jugend kehrte zurück. An Tage, die nie mehr wiederkommen würden. Tage, die die verschmierte Zeitlinse unendlich schön erscheinen ließ.
»Werf ihn weg«,
sagte Erik.
»Meinst du ehrlich?«,
fragte TomTom.
»Meine ich«,
Erik nickte. Worauf TomTom einen Schritt vorwärts machte, seine Krallen ins Parkett stemmte, um einen festen Stand zu haben, das Walross hochhob und in die Bettenabteilung schleuderte, wo es mit einem gemächlichen Plumps auf einem Stapel Matratzen landete.
»Genau wie früher, nicht?«
TomTom lachte und ging ruhig weiter auf die Rolltreppe zu. Erik Bär wagte nicht einmal, sich selbst einzugestehen, wie prickelnd und grundlos glücklich er war.
»Schaffen wir noch einen Abstecher in die Kantine, bevor wir gehen?« fragte Tom-Tom. »Es wäre verdammt schade, diese Gemüsesuppe zu verpassen.«
Dämmerung 1. Er stand in seinem Turm und sah in der Dämmerung auf Mollison Town hinab. Tief drin, in seinen kleinen, kalten Augen, glühte ein Feuer. Ein weißes Feuer unerschütterlicher Willenskraft. Aber diese Kraft zeigte er niemanden. Ihm war bewusst, dass sie jedes Stofftier erschrecken würde. Er konnte sie verbergen, weil er niemals die Fassung verlor. Wenn man sich selbst nicht unter Kontrolle hat, ist es unmöglich, andere zu kontrollieren. Und aus seiner Sicht war Kontrolle gleichzusetzen mit Macht. So lebte er. Er hatte die Macht an sich genommen und verwaltete sie. In seinen Augen blitzte flüchtig ein Lächeln auf. Es war das Lächeln der Macht, selbstzufrieden und gleichzeitig erschrocken. Er stand in der Dunkelheit. Unterhalb seines Ausgucks teilten die beiden geradlinigen Avenuen die Stadt in vier Teile. Seine Stadt, eine Welt aus Dingen und Lust. Er stand ganz still und sah zu, wie die Autos durch wohldurchdachte Straßenlabyrinthe irrlichterten. Jede Straße der Stadt hatte ihre eigene kennzeichnende Farbe. Jedes wichtige Gebäude war vom Grund bis zum Dach, inklusive Türen und Fensterrahmen, Dachziegeln und Schornsteinen, mit einer der vielen Nuancen der Farben des Regenbogens gestrichen. Von hier oben wirkte Mollison Town tagsüber wie eine Farbexplosion, aber nach Einbruch der Dunkelheit waren es die Neonlichter, die Asphalt, Steinen und Zement Leben und Temperament verliehen. Er liebte diese Stadt. Mollison Town lag einige Kilometer von der Küste entfernt. Im Westen erstreckte sich das große Meer mit Hillevi, dem Ferienort für Wohlhabende. Im Norden wie im Süden und Osten war die Stadt von tiefen Wäldern umgeben. Und die Stadt wuchs. An ihren Rändern wurden Bäume und Büsche vernichtet, um Platz für die Schwerindustrie zu schaffen. Mit jedem Jahrhundert hatten die Stofftiere den Wäldern in alle Richtungen einige Kilometer abgerungen. Die Wälder waren endlos. Niemandem war es jemals gelungen, sie in ihrer gewaltigen Unüberschaubarkeit zu kartografieren, obwohl es versucht worden war. Stofftiere sind von Natur aus neugierig, dachte er. Es ist ihr Glück und ihr Unglück. Die vier Teile der Stadt, klar abgegrenzt in ihrer Ungleichheit, konkurrierten ständig darum, welcher der größte sei. Früher waren sie selbstständige Dörfer gewesen, aber unaufhaltsam waren sie zusammengewachsen und schließlich gezwungen, sich die Ressourcen zu teilen. Ambervilles bürgerlicher Wohlstand, Turquis hektisches Großstadtleben, Lansheim, das eine Stadt in der Stadt geblieben war, und schließlich York, das schon im letzten Jahrhundert Jahr für Jahr zu einem größeren Problem für die Stadtverwaltung geworden war. In jedem einzelnen Stadtteil wohnten heute an die Million Stofftiere aller Arten und Farben, Veranlagungen und Charaktere. Manchmal fühlte er sich wie ihr Marionettenspieler. Es ging um Kontrolle und Macht. Wenn er die Augen schloss, konnte er sich einbilden, von seinem Gehirn liefen 4 Millionen dünne Fäden, an jedem einzelnen hing ein Tier in seiner Stadt. Hochmut, dachte er. Eine Todsünde. Der Gedanke an den Kater, der das Maul nicht hatte halten können und bei Nikolas Taube geplaudert hatte, machte ihn rasend. Unbewusst spannte er die Muskeln an und packte die Stuhllehne. Dass ein solch unbedeutendes Tier, ein solcher Idiot, seine Kreise stören konnte, dass die nahezu perfekte Welt, die er geschaffen hatte, nicht für sich selbst, sondern für alle, so einfach Risse bekommen konnte, dass er im Laufe der Jahre so verwöhnt und faul geworden war, dass er nicht mehr auf der Hut war, sich hatte überrumpeln und in Erstaunen versetzen lassen über so etwas Selbstverständliches wie die Rückgratlosigkeit der Stofftiere. Er schüttelte den Kopf. Er atmete langsam. Er musste seine Gedankengänge in andere Bahnen lenken, um nicht zu explodieren. Ohne unbedeutende Irrtümer wie jenen mit dem Kater, dachte er, wäre das Leben allzu leicht. Wenn der Zufall nicht weiterhin sein Gegner bleiben würde, wer sollte ihn dann herausfordern können? Hier zu stehen und den Kater zu verdammen, führte nirgendwo hin. Die Zeit zu handeln war gekommen. Entlang der himmelblauen Södra-Avenue und der minzgrünen Östra-Avenue erinnerte der Stadtteil Jock einen oberflächlichen Betrachter an die gepflegten Reihenhäuser in Emberville. Wenn man genauer hinschaute, wurden die Unterschiede deutlich. In Erwartung besserer Zeiten, die nie kamen, hatten die Hausbesitzer ihre armen Mieter rausgeschmissen. Man hoffte auf neue und reichere Mieter, aber die kamen nie. Die Jahre vergingen, die unbewohnten Häuser verfielen und schließlich waren sie so heruntergekommen, dass die Besitzer keine Mittel mehr hatten, sie zu renovieren. Schon deswegen nicht, weil sie die Mieter rausgeschmissen hatten, ihre einzige Einnahmequelle. Allmählich bildeten die Häuser entlang der Södra und Östra Avenue die Grenzlinie zwischen einer funktionierenden und einer nicht funktionierenden Gesellschaft. Viele hatten etwas in Jock zu erledigen, weil das Finanz- sowie das Kultusministerium sich aus sozialen Gründen entschieden hatten, gewisse Teile ihrer Tätigkeit dorthin zu verlegen. Die Besucher nahmen den Bus über die dunkelblaue Avinguda de Pedrables, die Straße, die wie ein breiter Strom von Norden nach Süden durch den Stadtteil floss. Wer in dem Gewimmel von Straßen wohnte, die kreuz und quer ohne Namen oder Nummer verliefen, wer verfallene oder improvisierte Gebäude zu seiner traurigen Bleibe hergerichtet hatte, wäre gern nach Torquay, Emberville oder Lansheim gezogen, wenn er gekonnt hätte. Niemand entschied sich freiwillig für ein Leben im Gestank der überlasteten Kanalisation und der Abfälle, die auf der Straße herumlagen und verfaulten. Niemand mochte die Unsicherheit, die launische Aggressivität der Penner oder die Schlägereien und die Schüsse, die ein Teil des Alltags in diesem Stadtteil waren. In Jock konnte man sich leicht verstecken, jahrelang den Dingen aus dem Weg gehen, ohne Gefahr zu laufen, entdeckt zu werden. In den Lebensmittelläden, auf den Straßen oder in den Bars war es am klügsten, nur den anzuschauen, mit dem man sich gerade unterhielt, oder noch besser, nichts und niemanden anzusehen. Die Bewohner des Stadtteils wussten, wie man allein zurechtkam. Sie pfiffen auf andere und hofften insgeheim auf den Tag, an dem sich ihnen die Chance bot, Jock für immer den Rücken zu kehren. Erik Bär und Tom-Tom Krehe verließen das Grand Divino, überquerten die minzgrüne Avenue und bogen in die Jock, via Rue Duse, ein. Erik hatte die Adresse auf einen Zettel geschrieben, der in seiner Hosentasche steckte. Jallas Arch, 152. Sie gingen ziemlich schnell. In der verfallenen Armut von Jock hatte Krehe sich immer unbehaglich gefühlt. Selbst war er in Torquay aufgewachsen als Kind sowie Enkel einer langen Kette erfolgreicher Geschäftsbesitzer. Er knabberte Salzstangen, die er aus dem Kaufhaus mitgenommen hatte, und so musste er nicht wegen der versäumten Gemüsesuppe jammern. Schweigend gingen sie weiter in südliche Richtung, und nach einer halben Stunde konnten sie das eine Viertel nicht mehr vom anderen unterscheiden. Graue Betongebäude, 2 oder 3 Stockwerke hoch. In Höhe des Erdgeschosses waren die Wände mit Graffiti oder vom Regen durchweichten Werbeplakaten bedeckt. Hier und da gab es namenlose Läden, die häufig überraschende Warenkombinationen anboten. Gemüse und Taschen, Schnaps und Plastikmöbel. Erik und Tom-Tom waren allein auf den Straßen. Trotzdem fühlten sie sich beobachtet.
»Scheiße! Ich hasse das!« sagte Tom-Tom.
»Vergiss nicht, dass du der Große und Gefährliche bist«, erinnerte Erik ihn. Tom-Tom nickte vor sich hin. Er schätzte es, in einer Art vertraulichem Einvernehmen angesprochen zu werden, sich wie 2 erwachsene Stofftiere zu unterhalten. Erik Bär war der Einzige, der ihm gegenüber diesen Ton anschlug. Gerade als Tom-Tom zum 3. Mal fragen wollte, ob Erik wirklich wusste, wohin er unterwegs war, wies Bär mit dem Kopf zu einer grasgrünen Gasse, die etwa 10 Meter vor ihnen auf der linken Seite lag. Die Gasse schien an einem steil abfallenden Hügel zwischen den Häusern zu verschwinden, und dort war es so eng, dass Tom-Tom befürchtete, keinen Platz für seine Flügel zu haben.
»Da«, sagte Erik. »Bist du sicher? Es ist doch verdammt schwer, in dieser Gegend eine Adresse zu finden.«
Tom-Tom nahm die letzten Salzstangen aus der Tüte.
»Aber du bist wohl schon mal hier gewesen?«
Erik nickte. Es war zwar lange her, so lange, dass es fast gar nicht mehr zählte, aber gestern Nachmittag hatte er die Sache in aller Eile überprüft. Sam Gazelle wohnte noch immer in der Jallas Arch 152. die übrigens eine der wenigen grünen Straßen in diesem Viertel war.
»Hoffentlich ist der arme Teufel zu Hause«, sagte Tom-Tom.
»Sonst müssen wir eben warten«,
sagte Erik.
»Wenn er noch lebt«, sagte Tom-Tom.
»Er ist der Typ, der nie stirbt«,
sagte Erik energisch.
Tom-Tom nickte lächelnd. Darin war ein Körnchen Wahrheit. Die Gasse war nicht ganz so eng, wie er befürchtet hatte, aber der Gestank nach Urin war betäubend. Am liebsten wäre er umgekehrt. Tom-Tom hatte das seltsame Gefühl, dass sich die Fassaden hinter ihm schlossen. Als er einen Blick über die Schulter warf, sah er, dass es keine Fluchtmöglichkeit gab, falls man sie bräuchte. In diesen Vierteln war man nie sicher. Angst erfüllte Krähe. Schließlich hatte er sein früheres Leben aufgegeben und bei Grand Divino in der Abteilung für Kurzwaren angefangen, weil er sich nie wieder so wie in diesem Augenblick fühlen wollte. Was geschah, wenn er in Panik geriet und in ein schwarzes Loch fiel, konnten nur andere berichten. Selbst erinnerte er sich hinterher an gar nichts. Manchmal ging es gut, andere Male schlechter. Nach so einem Gedächtnisausfall, er hatte das Casino längst verlassen, war er in einem kleinen Laden für Nähzubehör in Lensheim wieder zu Bewusstsein gekommen. Das Ereignis hatte sein Interesse für Handarbeiten geweckt, was ihn selbst überraschte, und als er die Arbeit im Grand Divino aufnahm, hatte sich sein Leben zum Positiven gewendet. Er hatte keine großen Bedürfnisse. Eines Tages seinen gestickten Wandbehang fertigzustellen. Dieser Traum hatte Tom-Tom Freude gebracht. Kaum eine Stunde zusammen mit Erik Bär und schon fand Tom-Tom sich in der Situation wieder, die er für immer hinter sich gelassen zu haben glaubte. Sein Puls schlug, dass es schmerzte. Er drehte sich noch einmal um und glaubte in einiger Entfernung etwas oder jemanden zu sehen. Die Angst hielt ihn fest im Griff und die Welt begann sich zu drehen.
»Hier ist es«,
sagte Erik.
»Hä? Es ist hier«.
Erik wies mit dem Kopf auf eine Tür, die erste und einzige Tür an diesem langen Hügel.
»Wohnt Sam hier?«
Erik nickte.
»Oh, Scheiße«,
sagte Tom-Tom nachdrücklich. Die Tür von Yallas Arch 152 war kaputt. Bär und Krähe betraten das Haus, ohne jemandem zu begegnen. Als sie den ersten Treppenabsatz erreichten, hörten sie Schreie.
»Er ist zu Hause«, stellte Tom-Tom fest.
Erik nickte. Die Schreie, die sie gehört hatten, waren Schmerzensschreie gewesen, doch vermischt mit versteckter Wollust. Zielstrebig stiegen sie die Treppen hinauf und kurz bevor sie den dritten Stock erreichten, wurde es still. In jedem Stockwerk gab es zwei verschlossene Türen ohne Namensschilder. Erik ging schon auf die rechte Tür im dritten Stock zu, zögerte jedoch plötzlich. Er blieb stehen, machte einen Schritt nach links, doch dann entschied er sich.
»Nein, es ist die rechte Tür, ich bin sicher«, sagte er. »Wir können ja anklopfen und fragen«, schlug Krähe vor.
Er drückte sich an Bär vorbei und klopfte energisch an die rechte Tür. Die Stille im Haus schien sich in den folgenden Sekunden noch zu vertiefen. Sie standen da und warteten, aber nichts passierte. Krähe klopfte erneut, diesmal noch fester, und rief gleichzeitig,
»Sam, wir sind's! Hier ist Tom-Tom!«
Eine weitere Minute verstrich, ohne dass etwas geschah, und Erik verlor die Geduld.
»Es ist kein Zufall«, sagte er, »dass die Schreie verstummt sind. Schlag die Tür ein!« »Soll ich?«,
fragte Tom-Tom.
»Schlag die Tür ein«, wiederholte Erik.
Tom-Tom ging ein Stück zurück, holte tief Luft und warf sich nach einem Anlauf mit dem ganzen Körper gegen die geschlossene Tür. Er fühlte, wie sie nachgab. Damit Sam keine Chance hatte, sich durch die Hintertür zu verdrücken, stürmten Tom-Tom und Erik sofort hinein. Das Zimmer, in dem Gazelle auf einem Schemel neben einem Bett an der hinteren Wand saß, war der einzige Wohnraum. Sam Gazelle sah erschrocken auf. Sein nackter Oberkörper und sein weißer Bauch waren der Tür zugekehrt. Die schwarzen Ringe um seine Augen schienen größer geworden zu sein. Dank teurer Waschmittel glänzte sein sandfarbenes Fell sehr schön, aber die Reinheit des Fells stand in auffallendem Kontrast zu den spiralförmig gewundenen Hörnern.
Das rechte Horn war schon abgebrochen gewesen, ehe er vor mehr als 20 Jahren im Casino Monokowski angefangen hatte, und er hatte es nie geschafft, es machen zu lassen. Im Bett neben Sam war ein alter Erpel festgebunden. Er hatte ein besonderes Aussehen. Minzgrün mit einem blauen Schnabel. Neben ihm, auf der Matratze und auch auf dem Fußboden, wirbelten frisch gerupfte Federn im Windzug der eingeschlagenen Tür. Einige Federn waren an den Rändern schwarz und es roch schwach nach verbranntem Tier. Der alte Erpel starrte Erik und Tom-Tom mit panischem Blick an.
»Hilfe!«
sagte er mit kraftloser Stimme. Es klang eher wie eine Feststellung.
»Hilfe!«
bat er noch einmal. Sam drehte sich zu dem Erpel um und sah ihn verwirrt an. Der alte Vogel atmete ein paar Mal tief ein, füllte die Brust mit Luft und räusperte sich.
»Ihr müsst mir helfen«,
sagte er mit etwas festerer Stimme.
»Gazelle hat mir wehgetan. Er hat mir wirklich wehgetan.«
Und aus seinen Augen rannen Tränen.
»Sam, binde ihn los«, sagte Erik.
Gazelle zuckte zusammen. Die Figuren, die seine Tür eingeschlagen hatten, kamen ihm bekannt vor, aber in seinem vernebelten Hirn konnte er sie nirgends finden. Als das Gesicht des Bären jetzt eine passende Stimme bekam, klickte es bei ihm.
»Erik? Schick den Erpel weg, Sam«, sagte Erik. »Wir müssen mit dir reden.«
»Erik, Liebling«,
rief Sam mit übertriebener Begeisterung aus.
»Und Tom, Tom, ihr seid alt geworden!«
Und mit einem Lachen, das wie Schellengeläut klang, erhob sich Sam von dem Schemel. Auf die besondere Art, die man nicht unbedingt als feminin bezeichnen kann, die aber entschieden auch nicht maskulin ist, trippelte er auf seine ungebetenen Gäste zu und umarmte beide. Erik erstarrte. Berührungen hatte er noch nie gemocht. Tom-Tom dagegen umarmte Sam herzlich, der ganz unter seinen Flügeln verschwand, und spürte, wie sehr er dieses spröde Wesen vermisst hatte.
»Verdammt, ist das lange her«, sagte Tom-Tom, »und ich wusste nicht mal, dass ich dich vermisst habe.«
»Du bist süß, mein Lieber«,
Sam lächelte.
»Dank, großer Magnus, dass es dumme Krähen gibt.«
Er kicherte glücklich. Erik wies mit dem Kopf auf den Erpel. Sam zuckte mit den Schultern, ging jedoch zum Bett und löste die Seile, mit denen er den Erpel an den Füßen und am Hals festgebunden hatte.
»Dass ihr mich besuchen kommt«,
sagte Sam aufgeräumt, während er mit seinen eigenen Knoten kämpfte, »mitten in der Nacht und...«
»Sam«, sagte Tom-Tom milde, »es ist verdammt nochmal hellichter Tag.«
»Ist das denn so wichtig, Herzchen?«,
fragte Sam.
»Wenn ihr mich besuchen kommt, endlich und zusammen, das treibt mir ja fast die Tränen in die Augen. Jetzt fehlt nur noch Schlange.«
»Der steht auch bald auf der Matte«, sagte Erik.
Der Erpel stand auf, drückte sich scheu an Sam vorbei und ging auf die Tür zu. Dort blieb er stehen und zeigte auf Sam.
»Ich werde dir die Polizei auf den Hals schicken.«
Erik und Tom-Tom ließen sich nicht täuschen. Sie wussten beide, dass der Erpel Sam Gazelle für seine besonderen Dienste bezahlt hatte. Der Erpel verschwand im Treppenhaus und sie hörten seine schnellen, patschenden Schritte zwischen den Wänden widerhallen. Sam ging in die Küchenecke und goss sich ein Glas Wasser ein. Er sah Erik an und hob die Augenbrauen, aber Erik schüttelte den Kopf.
»Danke, ich möchte nicht.« »Okay, dann legt mal los«,
sagte Sam.
»Mann, Sam«,
sagte Tom-Tom und sah dem Erpel nach,
»treibst du es mit... Dieser Vogel war doch über 60 Jahre alt.«
»Solange sie dafür bezahlen, Süßer, dürfen sie auch über 100 sein«,
antwortete Sam.
»Und das gilt auch für dich, Erik. Wenn du mich richtig lieb bittest, brauchst du vielleicht gar nichts zu löhnen.«
Erik Bär ignorierte die Einladung und kam zur Sache.
»Es ist so«,
begann er.
»Ich habe von einem alten Bekannten einen Auftrag bekommen. Wir sollen die Todesliste finden. Und wir sollen dafür sorgen, dass sein Name gestrichen wird.«
Ausnahmsweise, und das geschah sehr selten, hatte es Sam Gazelle die Sprache verschlagen. Er war überrumpelt, erstaunt und starrte Erik misstrauisch an. Erik erkannte, dass der Moment perfekt war, um den ersten Teil seines Plans vorzuschlagen. »Sam«, sagte er, »ich dachte, dass ich deine Wohnung miete, von heute an und vielleicht noch eine Woche. Solange es eben nötig ist. Sie soll unser Hauptquartier werden.«
»Liebling, ich habe noch nicht mal gesagt, ob ich mitmachen will«,
protestierte Gazelle.
»Ich zahle natürlich Miete. Und egal, ob wir Erfolg haben oder nicht, ich garantiere, dass ich euch anständig für die Mühe bezahle.«
»Was genau meinst du mit anständig?«,
fragte Gazelle. Erik Bär log eine Geschichte zusammen, wie viel Nikolas Taube bezahlen würde, die Hälfte als Vorschuss, falls sie keinen Erfolg hatten. Das genügte, um Sam Gazelle zum Mitmachen zu bewegen. Sam füllte zwei weitere Gläser mit Wasser und die drei Tiere stießen an.
»Vorschuss, falls wir es nicht schaffen, das klingt gut«, sagte Sam. »Vor allen Dingen deshalb, weil es ja gar keine Todesliste gibt, oder?«
Sein helles, wieherndes Lachen klang wieder wie Schellengeläut. Zu jener Zeit waren die vier keineswegs unzertrennliche Musketiere gewesen. Sam Gazelle war oft so zugedröhnt, dass es ihm schwerfiel, ein Musketier vom anderen zu unterscheiden, und Marek Schlange verhielt sich nur zu einem Tier loyal. Zu sich selbst. Erik Bär hatte nie recht dazugehört. Alle wussten, dass er auf dem Weg in Richtung Abgrund war. Es war ein Werk des Zufalls, wenn Nikolas Taube Aufträge erteilte, bei denen sie zusammenarbeiten mussten. Aber jedes Mal waren sie überrascht, wie gut es zwischen ihnen klappte. Niemand drang in das Revier des anderen ein. Erik war die Energie, der Zündschlüssel, während TomTom der Motor und die Kraft war. Sam stand für Mut und Respektlosigkeit und fand Wege, die niemand anders zu betreten wagte. Marek Schlange war der ungekrönte König der Intrigen. Er sah die Reflexe des Gegners voraus und räumte Hindernisse beiseite, bevor sie überhaupt jemand aufbauen konnte. Schlange war der erste des Quartetts, der sich unabhängig von Nikolas Taube gemacht und vom Casino Monokowski verabschiedet hatte. Es war ein großer und schwerer Entschluss gewesen und niemand tadelte ihn, dass er den Kontakt zu ihnen nicht hielt. Es ging um alles oder nichts. So musste es sein. Schlange fand eine kleine Wohnung im nördlichen Lansheim und landete, nach einigen verirrten Jahren in der Finanzbranche, in dem Milieu, für das er bestimmt war. Er bewarb sich um einen Job als Assistent des Sachbearbeiters im Umweltministerium und bekam ihn auch. Sehr bald begriff er, dass sein besonderes Talent, andere zu überreden, am besten in der öffentlichen Verwaltung einzusetzen war. Er war nicht sozial engagiert, weckte selten Sympathie bei seinen nächsten Mitarbeitern und er hatte auch kein einnehmendes Aussehen. Er war ein blassgrünes, natterähnliches Reptil mit gelben Augen und obwohl er sich aufrecht durchs Leben schlängelte, musste er immer auf etwas stehen, einer Bank, einem Tisch oder einer Kiste, um sich nicht unterlegen zu fühlen. Dennoch machte er Karriere. Als Erik Bär ihn fand, ungefähr in dem Moment, als TomTom und Sam am Freitagmorgen in dem neu eingerichteten Hauptquartier in der Yallas Arch zum Leben erwachten, bekleidete Marek Schlange schon seit Jahren den Chefposten der Stipendiumssektion innerhalb des Kultusministeriums. Marek Schlanges Büro lag am Ende eines langen, mit Linoleum ausgelegten Korridors. Die Wände waren dunkelblau und mit Plakaten und Werbung für obskure Kulturevents gepflastert. Das Büro war ein winziger Raum mit einem rechteckigen Fenster, durch das nie ein Sonnenstrahl fiel. Weder im Büro noch draußen auf dem Korridor roch es nach etwas, und es waren noch keine anderen Tiere zu sehen.
»Ich hab nur 10 Minuten Zeit«,
war das Erste, was Marek Schlange zu Erik Bär sagte, nachdem sie sich 20 Jahre lang nicht gesehen hatten. Erik wurde aufgefordert, sich auf einen kleinen hölzernen Stuhl zu setzen, der an der Schmalseite des Schreibtisches stand. Der einzige Besucherstuhl im Zimmer. In Schlanges Stimme klang ein Widerwille mit, den er nicht einmal zu verbergen versuchte. Bei dem Anruf aus dem Empfang hatte er sich verleugnen lassen wollen, aber als sich herausstellte, dass Erik schon im Entree wartete, erteilte er dem alten Freund widerwillig die Erlaubnis, heraufzukommen. Nach einigen neutralen, freundlichen Phrasen über die Gesundheit kam Erik zur Sache. Konnte Schlange ihm helfen? Sich eine Woche frei nehmen oder auch zwei? Sehr viel mehr war bestimmt nicht nötig und dann wieder zurück zur Routine. Dabei machte Bär eine unbestimmte Geste durch den kleinen Raum, den er als enorm klaustrophobisch empfand. Schlange antwortete umständlich. Er sagte weder Ja noch Nein und Erik war klar, dass das, was er da hörte, die Präludien einer Ablehnung waren. Schlange redete und redete, und schließlich platzte Erik der Kragen.
»Meinst du«, unterbrach er Schlange, »ich sitze hier zu meinem Vergnügen? Bilde dir bloß nicht ein, ich würde dich nach 20 Jahren besuchen, wenn es nicht um Leben und Tod ginge. Buchstäblich. So bescheuert bin ich nicht.«
Marek Schlange änderte seine Taktik. Er überging Eriks Fragen und redete stattdessen über die Vergangenheit. Umständlich und kleinlich zählte er alte Kränkungen und lange vergessene Konflikte auf. Es war kein Geheimnis, dass Schlange immer eine in gewissen Teilen berechtigte Eifersucht gegen Erik genährt hatte. Erik versuchte, ihn zu unterbrechen, versuchte zu korrigieren, aber nichts half. Nach 10 Minuten stand Erik auf, hob die Tatzen über den Kopf und bekannte sich besiegt. Das konnte Schlanges Redefluss jedoch nicht bremsen. Langsam zog sich Erik rückwärts aus dem kleinen Büro zurück. Gejagt von kompliziert gebauten Sätzen, die mit Giftpfeilen gespickt waren, eilte er den dunkelblauen Korridor entlang und floh in die Wirklichkeit. Er brauchte eine neue Strategie. Marek Schlange war ein Tier mit Berufung. Schon in seiner Kindheit konnte man sein Gehirn mit einem Dynamo vergleichen, der gefährlich nah an der Grenze seiner Belastungskapazität arbeitete. Abgesehen von einigen Stunden der Nachtruhe glühte, knisterte und rotierte es von frühmorgens bis nach der Abenddämmerung. Als Jugendlicher hatte Marek nahezu physisch das Bedürfnis, all diese Gedanken, Ideen, Gefühle, Melodien und Visionen mitzuteilen, ebenso wie er Essen und Schlaf nötig hatte. Die Umwelt musste es erfahren. Die Umwelt musste es hören, betrachten und bestätigen, glaubte der junge Marek. Er schrieb Gedichte, die er in der Schreibtischschublade versteckte, weil er wusste, dass die Nachwelt sie eines Tages dort entdecken würde. Unter Pseudonym schrieb er Leitartikel für die Schülerzeitung, zeichnete die Kulturchroniken, aber mit seinem Namen. Als 12-Jähriger gründete er eine Popband und zwang einige mehrere Jahre ältere Kameraden, ihn zu begleiten, wenn er seine tiefsinnigen Texte vortrug. Die erste Vernissage als Künstler hatte er 2 Tage nach seinem 16. Geburtstag. Er stellte überwiegend Kohlezeichnungen aus. Sein Motiv waren die Wälder, die die Stadt umgaben. Marek Schlanges künstlerische Produktion kannte keine Grenzen. Von seinem 13. bis zum 18. Lebensjahr produzierte er nicht weniger als 17 Gedichtsammlungen und 5 Romane. Außerdem schrieb er täglich für verschiedene Zeitungen. Mit Embervilles Schülerzeitung hatte es angefangen. Später schrieb er auch Lokalnotizen für Dagens Nyheter. Zur selben Zeit schrieb er mehr als 100 Songs, keiner mit weniger als 4 Versen, und malte sicher die doppelte Anzahl Gemälde, wenn man nur die Ölbilder und Aquarelle zählte. Dank seiner manischen Veranlagung schaffte es Marek Schlange, in einem gehetzten, nicht endenden Kreislauf zu leiden, zu grübeln und zu produzieren. Es gelang ihm aber nicht, das totale Desinteresse der Umwelt an ihm zu bemerken. In dem Sommer, als er 18 wurde, brach er zusammen. Ausgebrannt sein ist eine Berufskrankheit für schwer geplagte Künstler, und deswegen war Schlange ganz zufrieden mit dem Verlauf der Krankheit. Auslöser war seine 4. Kunstausstellung, die genau wie alle vorhergehenden mit hochmütigem Schweigen übersehen wurde. Das war der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. 2 Tage nach der Vernissage entzündete Marek Schlange ein großes Feuer auf der Straße vor seiner Tür. Alle handgeschriebenen Gedichte und Romanmanuskripte, alle Tonbänder, gerahmten und ungerahmten Gemälde bildeten rasch einen ordentlichen Haufen auf dem Gehweg, wenngleich erheblich kleiner als Schlange ihn sich gewünscht und vorgestellt hatte. Bevor ihn jemand aufhalten konnte, zündete er den Haufen an, und als die Flammen hochschlugen, riefen die Nachbarn die Polizei. Bald ertönten in der Ferne Sirenen, und Schlange, der das nicht vorausgesehen hatte, geriet in Panik. Er floh und landete, nach einer kalten Nacht in einem stinkenden Abfallraum, im Casino Monokowski. Die Jahre, die er dann zusammen mit Erik, Tom-Tom und den anderen verbrachte, verschloss er, als er im Erwachsenenalter den Dienst als Assistent des Sachbearbeiters im Umweltministerium antrat, tief in den Archiven seiner Erinnerungen. Denn Marek Schlange hatte einen Plan. Während seiner Zeit im Casino Monokowski lag sein Künstlertum nicht etwa brach, aber die Umwelt durfte nicht mehr teilhaben an der Entwicklung des Marek Schlange als Lyriker, Prosaiker, Musiker und Maler. Die Erkenntnis hatte die ganze Zeit in seinem Unterbewusstsein geschwelt. Sein Talent bestand darin, die Wirklichkeit zu schildern. Streich die Symbolik, lass das Geraune und halt Großputz in der Poesie. Er wollte Realist werden. Und die Zeit im Casino Monukowski bot ihm, wenn nichts anderes, so doch genügend Stoff für den Rest seines Lebens. Also ging er mit großer und teilweise überraschender Geduld zu Werke. Tag für Tag wurde eine wohlformulierte und anschließend korrigierte und redigierte Manuskriptseite auf die anderen gelegt. Töne wurden sorgfältig zu Tönen gefügt, Farben wurden mit behutsamem und gefühlvollem Schwanz gemischt, ohne dass jemand an seinem Arbeitsplatz davon wusste. Es ging nicht schnell. Es war ein Künstlerleben, das von romantischen Mythen, von leidenschaftlichem Schaffen weit entfernt war. Nichtsdestoweniger fand Marek Schlange eine tiefe Befriedigung in seiner methodischen Vorgehensweise. Tagsüber lebte er wie ein gewöhnlicher Aktenwurm im Ministerium. Abends, nachts und in der Dämmerung tauchte er in seiner kleinen Wohnung, die er auf der Schweinchen-Rosa-Knark-Straße im nordwestlichen Lensheim gekauft hatte, in sein Leben als Allround-Künstler ein. Obwohl Marek Schlange seine Karriere beim Umweltministerium in der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit begonnen hatte, hatte er schon von der ersten Stunde an das Kultusministerium im Auge gehabt. Und als sich die Möglichkeit für einen Wechsel bot, nahm er die Gelegenheit wahr. So viele Zeichen, merkte er, deuteten darauf hin, dass der großartige, um nicht zu sagen fantastische Plan, den er in orgiastischem Nebel zusammengebastelt hatte, vollkommen angemessen war. 3 lange Jahre war er gezwungen gewesen, idiotische Büroarbeiten in der Kulturabteilung zu erledigen, während er auf die nächste Versetzung wartete. Aber nur wenige Tage nach seinem Dienstantritt in der Sektion für Stipendien zeigte es sich, dass die Wartezeit die Mühe wert gewesen war. Er wurde einer von 5 vorbereitenden Sachbearbeitern für den damaligen Chef der Sektion. Schlange war verantwortlich für Poesie und die dazugehörigen Bereiche, also Gesang, improvisierte und dramatische Dichtung. Und niemand stellte seine Nominierungsvorschläge in Frage, die er aus den Anträgen herausfilterte. Solange es Stipendienkandidaten gab, schienen alle guter Laune zu sein. Niemand sonst in der Kultursektion legte so viel Energie an den Tag wie Schlange. Die anderen Sachbearbeiter waren ältere Kulturwerker, die mit dem Job beim Ministerium missglückte Karrieren krönten, und dadurch war Schlange der selbstverständliche Kandidat, als einige Jahre später der Nachfolger für den Chefposten zur Disposition stand. Niemand widmete der Vorarbeit so viel Sorgfalt wie er. Niemand interessierte sich wie er für die Individuen, die hinter den Anträgen steckten. An einem schönen Frühlingstag, 5 Jahre nach Marek Schlanges Wechsel ins Kulturministerium, wurde er zum Chef der Sektion für Stipendien ernannt. Die Auszeichnung wurde in einer heruntergekommenen Kneipe in der Nähe seines Arbeitsplatzes im östlichen Lensheim gefeiert. Schlange war ein zufriedener und vergnügter, frischgebackener Chef. Es war auffallend, mit welcher Leichtigkeit er in seine neue Rolle schlüpfte. In seiner Fantasie besaß er sie ja schon lange. Seine erste Entscheidung bestand darin, sich selbst nicht durch einen neuen Sachbearbeiter zu ersetzen. Als ein halbes Jahr später ein weiterer Sachbearbeiter in Pension ging, blieb auch diese Stelle unbesetzt. Schlange übernahm seine Aufgaben. Seine Abneigung, neues Personal zu rekrutieren, wurde im Ministerium positiv bewertet. Die Finanzen des Kulturministeriums waren knapp bemessen und einen Chef zu haben, der sich nicht zu fein war, selbst zuzupacken, war ungewöhnlich. 4 Jahre nachdem Marek Schlange Chef in der Stipendiensektion geworden war, arbeiteten nur noch er und ein Sekretär in der Abteilung. Im gleichen Zeitraum wurden die veranschlagten Stipendiengelder um eine 6-stellige Summe verringert. Schlange hatte sich als umsichtiger Vertreter der Behörden einen Namen gemacht, der sorgfältig entschied, wem er Gelder der Steuerzahler zuteilte. Natürlich alles gemäß seinem Plan. Nur noch äußerst verdienten Lyrikern, Prosaisten, Musikern und Malern wurden Stipendien zuerkannt. Künstler, die die Rezensenten der Tageszeitungen kaum zu beurteilen wagten. Introvertierte Künstler, die allein zurechtkamen und die man ungern in möblierten Räumen um sich haben wollte. Schlange kannte all ihre Geheimnisse. Es waren lauter Süchtige, Psychopathen und Zwangsneurotiker. Und unterdessen wuchs Marek Schlanges eigene künstlerische Produktion von leicht lesbaren Büchern, Liedern und Gemälden zu Hause in seiner dunklen Wohnung stetig an. Es war lange her, dass ein junger, vielversprechender Epiker die finanzielle Möglichkeit gehabt hatte, eine große schriftstellerische Laufbahn anzutreten. Es wurde keine volksnahe Lyrik mehr geschaffen, da die Lyriker gezwungenermaßen als Tellerwäscher und Sprachlehrer arbeiteten und abends, wenn sie nach Hause kamen, total ausgelaugt waren. Die Behörden schienen Nabelschau und Experimentelles zu ermuntern und bald gab es nichts anderes mehr. Aber das würde sich ändern. Nicht mehr lange, dann würde das lechzende Verlangen aller Kulturkonsumenten der Stadt im Übermaß durch Marek Schlanges gesammelte Werke befriedigt werden. Mit einem Schlag würde er der größte in sämtlichen Kunstarten sein. Daher war es nicht verwunderlich, dass Marek Schlange Erik Bärs Vorschlag, sich freizunehmen, kaltblütig ablehnte. Marek hatte anderes zu tun. Am Nachmittag, nachdem Erik Bär Schlange in der Sektion aufgesucht hatte, ging er geradewegs zu seinem Elternhaus in der Hillville Road. Genau wie immer, mitten am Tag war das Haus auf der angenehm ruhigen orangefarbenen Straße leer. Vater war in der Schule, Mutter im Ministerium. Im Sekretär des gemeinsamen Arbeitszimmers der Eltern im ersten Stock verwahrte Edda Nashorn alles, was sie brauchte, um ihre Korrespondenz zu erledigen. Unter anderem das offizielle Briefpapier des Umweltministeriums, mit Wasserzeichen und ihrem eigenen Monogramm versehen. Dieses Papier benutzte Erik Bär, um, im Namen von Edda Nashorn, eine kurze Mitteilung zu schreiben, adressiert an Marek Schlange. Im Umweltministerium, schrieb Erik, zirkulierte im Augenblick ein Dokument, das sich mit Spiel- und Alkoholsüchtigen beschäftigte. In einer der Beilagen, in der die Probleme aus historischer Sicht beleuchtet würden, tauchte Marek Schlanges Name auf. Es wäre doch sicher nicht wünschenswert, schrieb Erik, wenn Schlanges Vergangenheit seine politische Zukunft zerstören würde. Wenn er sich umgehend freinehmen würde, könnte Edda Nashorn dafür sorgen, dass das Dokument in seiner augenblicklichen Form nicht weiter verbreitet wurde. Dies tat Edda um ihres Sohnes willen, schrieb Erik, da sie wusste, dass Erik Schlanges Hilfe brauchte. Erik unterzeichnete mit dem Namenszug seiner Mutter. Den zu kopieren hatte er schon in Jugendjahren gelernt. Dann schickte er den Brief mit einem Boten in die Sektion für Stipendien. Er sollte Marek Schlange noch vor dem Feierabend dieses Tages erreichen.
So, das war's. Nächste Woche geht's weiter. Auf unserem anderen Kanal, Lauscher Lounge Hörspiel, läuft übrigens gerade die Hörspielserie Drei Mann in einem Boot mit meinen Kollegen der drei Fragezeichen. Andreas Fröhlich, Jens Wawritschek und Drei Mann in einem Boot, also auch mit mir. Und auch auf unseren anderen Kanälen Hörgestalten und Texte von gestern geht es sehr munter weiter. Hör doch mal vorbei. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfehle uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts. Wort drauf.